Beratung. Sie werden sich erinnern, dass ich in der vergangenen Woche die sogenannte Makkabäerzeit erwähnt hatte. Und ich hatte sie so erwähnt, dass damals zwischen unterschiedlichen Gruppen von Judäern, von Juden, eine Art Kulturkampf stattfand um die Annahme der richtigen Kultur, der richtigen Religion. Hatte ihnen berichtet, dass ein Teil der jüdischen Tempelaristokratie im Bündnis mit einem noch nicht jüdischen König aus Syrien versucht hat, griechische Kultur, griechische Gymnasien einschließlich des nackten sportlichen Übens in Jerusalem durchzubringen, dass diese Gruppierung darüber hinaus noch versucht hat, andere mit Gewalt dazu zu bewegen, nun dem griechischen Gott Zeus zu opfern, dass darüber dann ein nationalreligiöser Aufstand ausgebrochen ist seitens der Makkabäer, die schließlich den Tempel gereinigt haben und schließlich auch die Oberhand gewonnen haben, die aber selbst den Verlockungen oder der Attraktivität der griechischen Kultur nicht widerstehen konnten, sondern dann in den zweiten und dritten Generationen ebenfalls griechische Namen angenommen haben und sich ebenfalls dieser griechischen Kultur befleißigt haben, mit der Folge, dass dieses kleine Königreich Juda von einer ununterbrochenen Anzahl kleinerer oder größerer Bürgerkriege durchzogen war. Die Makkabäer selbst haben schon frühzeitig Kontakt aufgenommen mit dem aufstrebenden Römischen Reich, und zwar so, dass sich schließlich die Römer an dieser östlichen Seite des Mittelmeers in die Politik eingemischt haben. Und ein bekannter römischer Feldherr, ein Zeitgenosse von Caesar, nämlich Pompeius, schließlich im Jahr 63 vor der Zeitrechnung Jerusalem erobert hat und dieses ganze Gebiet zu einer römischen Provinz oder einem römischen Vasallenstaat erklärt hat. Die Provinz hieß damals Judäa. 100 Jahre, 150 Jahre später, darauf werden wir vielleicht noch kommen, wird sie dann von den Römern in Palästina umbenannt. Die Provinz Judäa war nach wie vor, das hatte ich erwähnt, ein Wallfahrtsort. Der Vasallenstaat war dann Teil eines Königreichs. Der Name ist Ihnen noch aus der Weihnachtsgeschichte geläufig. Der böse König Herodes, Spross eines Herrscherhauses, das von aus einem Volksstamm kam, nämlich den Idumäern, die von den Makkabäern nun wiederum zwangsbekehrt worden sind. Und das konnte natürlich nicht gut gehen. Wir machen jetzt einen weiteren Sprung. Pompeius, das war so im Jahr 60 vor der Zeitrechnung. Wir gehen 70 Jahre weiter und sind im Jahr 30 nach der Zeitrechnung in der römischen Provinz Judäa. Der weltliche und auch göttliche, weil anbetungswürdige Herrscher war der Kaiser Augustus. Das dürfte Ihnen allen aus der Weihnachtsgeschichte bekannt sein. In dieser Zeit des Kaisers Augustus, und das wissen wir nun aus verschiedenen Quellen, gab es in Judäa einen Mann, der von den Büchern des Neuen Testaments Jesus genannt wird, auf Hebräisch Yeshua, Jeshu. Und mit dem will ich mich jetzt beschäftigen. Das mag Sie in einer Vorlesung zum Thema Pädagogik und Judentum merkwürdig anmuten, da wir natürlich glauben, das ist alles ja völlig richtig, Teil der christlichen Religion, aber das ist nur die Perspektive des christlichen Glaubens. Wenn man, was man immer machen kann, diese heiligen Schriften auch als historische Bücher versteht, die von Menschen für Menschen in ihrer jeweiligen Zeit geschrieben worden sind, dann können wir die Bücher des Neuen Testaments, über die ich gleich noch etwas sagen werde, auch als historische Quellen von mehr oder minder großer Zuverlässigkeit ansehen. Und in diesem Fall stellen sich dann die Evangelien, also die Bücher des Neuen Testaments, die vier Evangelien und die verschiedenen Briefe, unter anderem des Apostels Paulus, als, wie es dieser Autor Leo Beck gesagt hat, der hat den Beitrag über Judentum und Pädagogik im Handbuch der Pädagogik von Nohl und Palat aus dem Jahr 1932 geschrieben, können wir die Evangelien als Urkunde der jüdischen Glaubensgeschichte ansehen. Im 19. Jahrhundert, liebe Kommilitonen und Kommilitonen, war das eine große Streitfrage. Da gab es dann kühne Forscher, so um 1850, die gesagt haben, alles Märchen, kein wahres Wort. Jesus hat es vielleicht überhaupt nicht gegeben. Also das sind irgendwie keine Märchen, aber Legenden und Mythen. Das ist ein Argument, das eine ganze Zeit lang beeindruckt hat, bis man dann zu dem Schluss gekommen ist, dass wenn man mit diesem scharfen Messer an diese Schriften rangeht, dass wir dann noch nicht einmal wissen könnten, ob auch Alexander der Große wirklich gelebt hat. Und zwar einfach deswegen, weil die ersten Biografien und biografischen Berichte über Alexander den Großen auch erst etwa 100 Jahre nach seinem Tod abgefasst worden sind. Also das ist heute nicht mehr die wissenschaftshistorische Lage. Bevor ich was zu den Büchern des Neuen Testaments sage, eine kurze Bemerkung. Wie sieht nun das Judäa der Zeit des Augustus aus? Also, es ist eine römische Provinz bzw. ein Vasallenstaat. Es ist eine Gesellschaft, die in ihrer ökonomischen Basis, mit Ausnahme von Jerusalem, vor allem aus kleineren Bauern besteht. Die römische Provinz Judäa, einschließlich des Nordens, Gaulanitis und Sepphoris, wird vor allem von Judäern jüdischen Glaubens bewohnt, aber im Norden gibt es auch eine ganze Reihe von Leuten, die Syrer gewesen sind, die Griechisch gesprochen haben oder die selbst Griechen gewesen sind. Die römische Provinz wird regiert von einem römischen Prokurator, also einem Statthalter. Aus der Weihnachtsgeschichte ist Ihnen der Pilatus natürlich bekannt, der damals, wie es immer in den Übersetzungen heißt, Landpfleger in Judäa gewesen ist. Offensichtlich war es so, dass die Römer dieser Provinz relativ hohe Steuerlasten auferlegt haben, die zum Teil mindestens in der Stadt Jerusalem aber noch ganz gut zu tragen waren, denn Jerusalem war einer mit dem Tempel des bildlosen jüdischen Gottes, einer der größten Wallfahrtsorte im ganzen Mittelmeer. Ein anderer Wallfahrtsort war allenfalls noch in Ionien, also in der heutigen Westküste der Türkei, die Stadt Ephesus, wo die Göttin Artemis Diana verehrt wurde. Und das ist klar, Wallfahrtsorte sind immer auch Orte der wirtschaftlichen Blüte. Und da zu diesen Wallfahrten gehörte, dass man dann dem, wie gesagt, bildlosen Gott Israels geopfert hat, blühte dort im Rahmen also des Tempelsystems auch also ein reicher Handel und Wandel mit Opfern, die gekauft und bezahlt werden mussten und anderes mehr. Zugleich gab es immer einen Konflikt mit den Römern, weil die Römer immer versucht gewesen sind, ihre Vorherrschaft auch dadurch zu manifestieren, dass der jeweilige Kaiser als Gott verehrt worden ist und dass man also dort dann entsprechende Kaiserbilder aufgestellt haben. Das war auch so ein Anlass endloser Auseinandersetzung zur Zeit des Augustus, war es offensichtlich nicht so. In dieser angespannten Lage wirkt nun unter anderen Dieser Mann namens Jesus Jeschua von Nazareth, den Sie im Allgemeinen, sei es aus Ihrem Religionsunterricht, sei es aus der persönlichen Frömmigkeit, sei es aus der Kunstgeschichte, vor allem als den Schmerzensmann kennen, der unter Qualen am Kreuz gestorben ist und der dann nach Aussage des Apostels Paulus von Gott auferweckt wurde und der schließlich im Lauf der Kirchengeschichte in gewisser Weise selbst zu Gott wurde. Darüber will ich jetzt nicht sagen, weil mich das in dieser Vorlesung nicht interessiert. Mich interessiert in dieser Vorlesung nun Jesus, als er noch gelebt hat. So, was haben wir für Quellen? Die Quellen, die wir dafür haben, sind die vier sogenannten kanonischen Evangelien von Markus, von Matthäus und von Lukas. Dann gibt es noch ein viertes Evangelium des Johannes. Das ist grundsätzlich anders. Aus der neutestamentlichen Bibelwissenschaft meint man zu wissen, dass diese Bücher allesamt nicht zu Lebzeiten Jesu geschrieben worden sind, sondern plus minus 70, 80 Jahre später, also um das Jahr 100, also nicht unbedingt historisch getreue Quellen gewesen sind. Die neutestamentliche Forschung ist darüber hinaus der Meinung, dass diese Evangelien zugleich die Glaubensbücher entsprechender Gemeinden von Jesusgläubigen Leuten gewesen sind. Nun, wenn wir uns Jesus in diesen Büchern ansehen, dann versuche ich das zunächst mal jetzt mit einem Bild zu illustrieren, um zu sagen, worauf ich raus will. Also ich habe ja gesagt, die Jesusabbildungen, die Sie kennen, auch aus der Kunstgeschichte, das ist meistens der gekreuzigte Schmerzensmann. Es gibt aber, das habe ich mal in Marseille oder ich glaube es war in Lyon, im Museum gesehen, Sarkophage aus dem 2. oder 3. Jahrhundert. Da sieht man dann auch Jesus mit ihren Jüngern, aber da haben sie nicht diesen Schmerzensmann, sondern da haben sie einen jungen, bartlosen Mann mit einer Toga um, der zu den Leuten redet. Das ist die Interpretationsperspektive der heutigen Vorlesung, also ein wandernder Lehrer und Heiler, wobei ich mich nicht darauf festlegen will, ich werde Ihnen gleich erklären, warum, ob er nun bartlos gewesen ist oder nicht. Das hat was zu tun mit den Griechen, die auch im nördlichen Israel, in Galiläa, damals gelebt haben. Ich beginne mal, um das zu belegen, dass mindestens in diesen Büchern, in den Evangelien, Jesus auch als Lehrer angesehen wird, und das ist ja unser pädagogisches Thema, mit einer Zitat aus dem Evangelium des Lukas. Da finden Sie dann ja vor allem die Weihnachtsgeschichte, aber Sie finden auch Folgendes. Also Evangelium des Lukas, Kapitel 2, Vers 41, folgende. Und seine Eltern, also Josef und Maria, zogen jedes Jahr zum Pessachfest, zum Passafest nach Jerusalem. Es gibt drei Wallfahrtsfeste, zu denen Jüdinnen und Juden aus dem ganzen Mittelmeerraum, also von Spanien bis nach Ägypten, dann nach Jerusalem gezogen sind. Juden lebten damals um den ganzen Mittelmeerraum verstreut. Die meisten von ihnen, das ist auch kulturgeschichtlich interessant, haben übrigens Griechisch gesprochen und nicht Hebräisch. Hebräisch und Aramäisch wurde also in Judäa gesprochen, ansonsten nicht. Und die meisten lebten damals wahrscheinlich, soweit man das so feststellen kann, in der ägyptischen Stadt Alexandria. Gilt jetzt aber nicht für Jesus und Maria und ihren Sohn Jesus. Also, und seine Eltern zogen jedes Jahr zum Passafest nach Jerusalem. Auch als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf, wie an diesem Fest der Brauch war, und verbrachten die Tage dort. Als sie heimkehrten, da blieb der junge Jesus in Jerusalem zurück und seine Eltern merkten es nicht. Da sie meinten, er befinde sich unter den Reisenden, gingen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Na gut, das kann man sich vorstellen, das ist ein großer Schock. Eltern gehen mit ihrem kleinen Jungen zu so einem Event, total überfüllte, overcrowdete Stadt, Wallfahrten. Das Kind geht verloren, den Eltern fällt das auf, sie sind erschrocken. Sie gehen zurück und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um ihn zu suchen. Und es geschah nach 3 Tagen, dass sie ihn fanden, wie er im Tempel mitten unter den Lehrern saß und ihnen zuhörte und Fragen stellte. Alle aber, die ihn hörten, waren verblüfft über seinen Verstand und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, wir sind immer noch bei Lukas 2, jetzt Vers 48, und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sagte zu ihm, Kind, warum hast du uns das angetan? Dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sagte zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Vers 51, und er zog mit ihnen hinab, zurück nach Nazareth und war ihnen gehorsam. Und seine Mutter behielt all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Diese Szene, die sich so im ganzen Neuen Testament nur einmal findet, interessiert mich in diesem Kontext deswegen, weil sie so ein Grundmotiv anschlägt, das in den anderen Evangelien dann ein bisschen verloren gegangen ist, nämlich Jesus als Lehrer. Und zwar als ein Lehrer, der schon als Kind außerordentlich begabt ist, nämlich im Alter von 12 Jahren. Wir lernen durch diese Passage zusätzlich, dass im Tempel offensichtlich nicht nur geopfert wurde, sondern dass dort auch die Schrift ausgelegt worden ist. Und das sind nun so Geschichten, die Sie aus der Geschichte des Judentums, zumal des orthodoxen, des chassidischen Judentums immer wieder mal hören können, dass es besonders begabte Kinder gegeben hat, die schon im Alter von 12, 13 in geradezu genialischer Weise sowohl die Schrift gekannt haben, als auch in der Lage waren, mit älteren Lehrern zu diskutieren und Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Also Vers 46 in Lukas 2, und es geschah nach 3 Tagen, dass sie ihn fanden, wie er im Tempel mitten unter den Lehrern saß und ihnen zuhörte und Fragen stellte. Wir lernen daraus auch, im Tempel wurde eben auch gelehrt. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Von einem institutionalisierten Schulsystem ist also an dieser Stelle natürlich noch keine Rede. Das ist eine Erinnerung an die Zeit des Tempels. Das Lukas-Evangelium ist wahrscheinlich nach der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 geschrieben worden. Eine Erinnerung. Und es kommt noch etwas zum Ausdruck, was mich jetzt im nächsten Abschnitt interessiert, dass nämlich Jesus offensichtlich eine gespaltene Beziehung zu seiner Herkunftsfamilie gehabt hat. Die Eltern funktionieren ganz normal, sind traurig, dass ihr Sohn weg ist. Wir fragen ihn dann, warum hast du uns das angetan? Und er sagte zu ihnen, ob man das wirklich glauben soll, dass es ein 12-jähriger Junge gesagt hat, würde ich natürlich bezweifeln. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Also der wahre Vater ist Gott, die irdische Familie ist nicht so wichtig. Und das führt jetzt zu einer weiteren, zunächst sozialgeschichtlichen Beobachtung. Betrachtung, nämlich zu dem, was der Heidelberger Neutestamentler Gerd Theissen in mehreren Studien geschrieben hat, also eine Soziologie der Jesusbewegung. Das war eine Gruppe von Wanderradikalen. Was waren Wanderradikalen? Das waren Leute, die jedenfalls, sofern es das damals überhaupt gegeben hat, einem bürgerlichen Leben jedenfalls nicht mehr gefolgt sind. Also Matthäus 8, 18 bis 20. Als Jesus das Gedränge um sich herum sah, also er zieht dadurch Judäa und Galiläa, wie gesagt, dazu nachher noch mal mehr, er heilt, er war unter anderem ein Wunderheiler, nicht nur ein Lehrer, befahl er, ans andere Ufer zu fahren. Wir sind jetzt beim See Genezareth. Da kam ein Schriftgelehrter zu ihm. Das sind diese Leute, die nun nicht immer sehr gut beleumundet sind, mit denen aber immerhin im Tempel diskutiert hat. Das sind die Grammatikoi. Das Neue Testament liegt ja nur auf Griechisch vor. Inzwischen ist es auch ins Hebräische übersetzt worden, aber ursprünglich nur auf Griechisch. Also kommt so ein Grammatikos zu ihm und sagt, Meister, das heißt dann immer Rabbi, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sagte zu ihm, Vers 20, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Also obdachlos. Eine Existenz vielleicht wie die von Bettelmönchen. Jetzt könnte man denken, die sind da ausgestoßen worden, aber so war es nicht. Das war eine freiwillige Wahl, obdachlos zu leben, weil man geglaubt hat, dass die Zeiten so schlimm sind, dass die Erlösung, die göttliche Krise bald kommt. Und das heißt, aufgeben von jedem und allen, von Haus und Hof und von der Familie und sonst was. Es gibt ja immer so auch ein verkitschtes Jesusbild, wenn Sie die folgende Passage hören, Matthäus 10, Vers 34 bis 36, da sehen Sie, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Oder vor 32. Meint nicht, ich sei gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, also es ist jetzt kein Kriegsfürst, der Krieg gegen andere, wenn Sie gleich hören, Krieg gegen andere Völker oder sowas, sondern er wollte, so würde ich mal sagen, so in diesem Evangelium die Gesellschaft spalten. Denn ich bin gekommen, einen Mann mit dem Vater zu entzweien und eine Tochter mit der Mutter und eine Schwiegertochter mit der Schwiegermutter und zu Feinden werden dem Menschen die eigenen Hausgenossen. Das heißt, diese Botschaft vom kommenden Gottesreich ist so radikal, dass das die Familien jedenfalls aufsprengt. Wenn Sie sich ein bisschen damit beschäftigen, vielleicht wird ja der eine oder die andere von Ihnen auch mal Religionslehrer, dann werden Sie natürlich lesen, dass diese ganzen Schriften nicht eindeutig sind. Und dann kann man sich lange streiten. War das jetzt Ausdruck dessen, dass er einer kämpferischen Sekte angehört hat, oder ist es eher so, wie ich gemeint habe, dass das Ausdruck dessen ist, dass um Gott und das Himmelreich zu erreichen, man seine Familie aufgeben muss. Auch das würde zu dem passen, was ich als Wanderradikalismus genannt habe. Das ist jemand, der ein Bekenntnis zu sich gefordert hat. Matthäus 12, 30, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und wer nicht sammelt mit mir, der zerstreut. Und darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, die Lästerung des Geistes aber wird nicht vergeben werden. Wenn jemand etwas gegen den Menschensohn, damit scheint er an sich zu meinen, sagt, wird ihm vergeben werden. Wenn aber jemand etwas gegen den Heiligen Geist sagt, wird ihm nicht vergeben werden. Eine sehr radikale Predigt. die darauf hinausläuft, wie gesagt, alles aufzugeben. Matthäus 12, 46 bis 49. Und während er noch mit den Leuten redete, da standen seine Mutter und seine Geschwister, Jesus war kein Einzelkind, draußen und wollten mit ihm reden. Da sagte jemand zu ihm, schau, deine Mutter und deine Geschwister stehen draußen und wollen mit dir reden. Er aber entgegnete dem, der ihm das gesagt hatte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Und er wies mit der Hand auf seine Jünger. Und jetzt kommt ein interessanter Punkt, das ist jetzt nach dieser Passage aus dem Lukas-Evangelium gewissermaßen Beweisstück 2 für meine pädagogische Interpretation. Sie alle haben mal in der Schule Mathematik gelernt. Also jetzt kommt es mir auf den Begriff Mathematik an. Wenn Sie sich jetzt den griechischen Text des Neuen Testaments ansehen, dann heißt das Mathetai. Das sind die Jünger. Das haben wir irgendwie so von Martin Luther. Aber wenn man es genau überlegt und übersetzt, heißt Mathetai nichts anderes als Schüler. Das sind die Leute, die er auffordert, mit ihm herumzuziehen. Also, und er wies mit der Hand auf seine Schüler und sprach, das hier ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Die neueren Übersetzungen, weil sie feministisch inspiriert sind, schreiben dann immer und Schwestern. Das ist wahrscheinlich sogar richtig. Denn wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Also der ist mir Bruder, steht es dann im griechischen Text. Aber die Pointe ist, wie gesagt, es geht um die Mathetai. Die Jünger sind Schüler. Und daran schließt jetzt eine neue Interpretationslinie auch in der neutestamentlichen Wissenschaft an, die mir natürlich auch in dieser Interpretation entgegenkommt. Denn dieses Phänomen der umherwandernden Lehrer, das kennt man nun nicht nur aus diesen Geschichten von Jesus, sondern das kennt man auch von den hellenistischen Philosophen, namentlich von den Kynikern. Da gibt es jetzt eine neue Studie, die relativ, also jedenfalls für fromme Christenmenschen, relativ schockierend ist. Geht um einen Paderborner katholischen Alttestamentler. Der hat ein Buch geschrieben unter dem Titel Jesus der Hund. Da erschreckt man natürlich. Aber Hunde, das waren die Namen einer griechischen Philosophenschule, der Kyniker. Und von den Kynikern ist bekannt, dass das auch Leute gewesen sind, die sich von Haus und Hof absentiert haben und mit dem bürgerlichen Leben nichts mehr zu tun haben wollten. Vor allem der bekannte Diogenes aus Sinope, über den kursieren eine ganze Reihe mehr oder weniger anständiger oder unanständiger Anekdoten. Die unanständigste Anekdote ist, dass dieser Diogenes sich gerne in Athen oder sonst wo auf den Marktplatz gelegt hat und nicht, wie Sokrates mit den Leuten diskutiert hat, sondern in aller Öffentlichkeit Selbstbefriedigung vollzogen hat, um damit zu beweisen, dass die bürgerlichen Konventionen überhaupt nichts zählen. Von dem gleichen Diogenes wird erzählt, dass er am helllichten Tag mit einer Laterne über den Marktplatz gegangen ist. Haben auch alle gedacht, er ist doch irgendwie verrückt. Sie haben gesagt, was machst du da? Ich suche einen Menschen. Also war der Meinung, dass diese bürgerliche Existenz irgendwie durch und durch verlogen ist. Und die dritte Anekdote ist, dass eines Tages, also der wohnte ja in einer Tonne, Diogenes aus Sinope, dass Alexander der Große vorbeikam und sich da so runterbeugte auf die Tonne. Und jetzt lassen Sie mal Ihre Fantasie ein bisschen spielen. So Leute kennen wir auch, wenn sie in die Innenstädte, also in die Innenstädte von großen Metropolen gehen, kennen Sie ja Leute, die, wie wir sagen, auf der Platte leben, also Obdachlose. Das ist ein interessantes sozialpädagogisches Thema, warum die so sind, wie sie sind. Also jedenfalls, Alexander der Große nähert sich dem Diogenes in seiner Tonne und fragt ihn ganz huldvoll und leutselig, kann ich irgendwas für dich tun? Und Diogenes soll gesagt haben, geh mir einfach aus der Sonne. Also er hat offenbar kein Interesse daran, irgendwelche materiellen Güter. Die Pointe dieser Thesen, und ich gehe gleich noch ein bisschen darauf ein, was das jetzt möglicherweise mit der Jesusbewegung zu tun haben könnte, ist, dass es auch schon vor 2400, 2500 Jahren Gruppen von Leuten gegeben hat, die, ich nenne es mal so, ist nicht ganz richtig, weil ein Bürgertum im heutigen Sinne gab es noch nicht, die also die ganze bürgerliche Existenz für nichts gehalten haben und sich auf ein Leben der Bedürfnislosigkeit, der Verachtung der Welt und vielleicht des ganzen Zusammenhangs von Geld und Stadt und Bildung begeben haben. Das waren jetzt nur die Kyniker. Es gab noch andere Philosophenschulen, es gab die Skeptiker, es gab die Epikureer, es gab insbesondere die Stoiker, die allesamt nicht so kynisch, und Kyr und kynisch heißt ja nur hündisch, gewesen sind. Aber was sie zum Teil geeint hat, und das ist nun die These von diesem Bernhard Lang, was sie geeint hat, war, dass sie in vielen Hinsichten als Wanderlehrer durch die Lande gezogen sind. Meistens bärtig, mit einem kräftigen Knotenstock und schlichten Kleidern. Und die, wie die Bettelmönche, gibt es heute noch im christlichen, aber wenn ich es richtig sehe, auch im buddhistischen Bereich, sich dann nicht mehr selbst in den Kreislauf von Produktion und Reproduktion eingelassen haben. Und man könnte also davon ausgehen, dass Jesus in diesem Sinne ein Lehrer gewesen ist. Im Unterschied allerdings, und darauf kommt jetzt wirklich alles an, im Unterschied zu dem Diogenes nicht als jemand, der einfach kynisch und das heißt zynisch an der Welt verzweifelt ist, sondern als jemand, der aus allertiefstem Glauben vor dem Hintergrund auch der Lektüre der prophetischen Schriften des damaligen Judentums der Meinung gewesen ist, dass das Himmelreich in allerkürzester Zeit ein- und anbrechen wird und der deshalb in einer enormen Zeitverdichtung nun versucht hat, zur Umkehr aufzurufen und dieses durch Predigten, durch Wunderheilungen, über diese lesen wir sehr viel, Predigten, Wunderheilungen, und Lehrgespräche. Lehrgespräche, dazu gleich noch ein paar belegen, die Menschen zur Umkehr und zu einem neuen Leben aufzufordern. Dazu will ich Ihnen dann gleich noch ein paar Belege bringen. Aber vielleicht gibt es dazu jetzt Ihrerseits noch Fragen oder Einwände für dieses vielleicht etwas ungewohnte Bild. Also, ja, bitte.
Aber Ja.
Ja.
Ja, also das ist ganz richtig. Ich habe ja auch eine Szene vorgelesen. Es war jemand, der als Spalter aufgetreten ist, mit der Gewissheit im Hintergrund, das Königreich der Himmel, Malchut HaShamayim, das steht jetzt kurz bevor. Wenn wir uns nochmal die soziale Schichtung von Judäa damals ansehen, das hatten wir schon in der letzten Woche, es gab die Tempelpriesterschaft, die im Wesentlichen mit den Römern kooperiert hat. Es gab die Schriftgelehrten, die Grammatikoi, die die Bibel gelesen und ausgelegt haben. Und es gab die Pharisäer. Die Pharisäer kommen in aller Regel nicht gut weg, obwohl sie eine interessante Gruppierung sind und die Vorläufer des heutigen Judentums sind. Das waren Leute, für die der Tempel nicht mehr wichtig gewesen ist, sondern die gesagt haben, worauf es ankommt, ist, sich im alltäglichen Leben so zu verhalten, als sei der Tisch meines Hauses genauso heilig wie der Altar im Tempel. Dann gab es drittens Gruppen wie die Essener, also klösterlich zurückgezogene Männer und Frauen, die asketisch in den Höhlen am Toten Meer gelebt haben. Und dann gab es viertens die sogenannten Zeloten, kommt aus dem Griechischen, das heißt die Eiferer. Da würde man sagen, das waren die Nationalrevolutionäre, die die prophetischen Verheißungen so verstanden haben, dass man die Erlösung gewissermaßen durch einen Aufstand gegen die Römer vollbringen könnte. Und es gibt eine Richtung innerhalb der neutestamentlichen Wissenschaft, die dann nachzuweisen versucht, und also diese Stelle, die ich Ihnen gerade vorgelesen hatte, ich bin gekommen, das schwer zu bringen, vermuten, dass Jesus eigentlich ein Revolutionär gewesen ist. Und wir haben auch, Sie haben es angedeutet, im Matthäus-Evangelium dann eine Szene, wo Jesus in den Vorhof des Tempels kommt und also die Tische der Geldwechsler umschmeißt, weil ihm das nicht weil das unheilig ist. Und da steht er in einer prophetischen Tradition, wie man das schon bei Propheten wie Hosea und Amos 800 Jahre vorher findet, dass es nicht auf die Opfer ankommt, sondern auf ein reines Herz. Jedenfalls, und das wäre jetzt so der nächste Beweis, Matthäus 4, Vers 23, und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Also A, ein Heiler, ein Verkünder, das Evangelium vom Reich, also die gute Botschaft vom Anbrechen des Gottesreiches, und er lehrte in ihren Synagogen. Das ist nun deswegen interessant, weil wir aus diesem Vers erstens lernen, dass der Tempel keineswegs die einzige religiöse Instanz des damaligen Judentums gewesen ist, sondern dass es bereits Synagogen gegeben hat, also zu Deutsch Orte der Zusammenkunft, und dass in diesen Orten der Zusammenkunft eben auch gelehrt wurde. Also nicht nur gebetet, da steht nicht, dort wurde gebetet, sondern da wurde gelehrt. Was wurde gelehrt? Die richtige Auslegung der Heiligen Schriften. Und das belegt wieder die These von Jesus als Lehrer. Und ich könnte Ihnen jetzt, aber ich glaube, das nimmt uns schlicht und ergreifend zu viel Zeit weg, Ihnen nochmal die ganze Bergpredigt vorlesen, wo nun also Jesus seine eigene Auslegung der Tora bringt. Ich will aber ein Stück weitergehen in der These vom Lehrern, vom Lehrer. Jetzt haben wir noch Matthäus Kapitel 9, 35. Da wird das nochmal wiederholt. Und Jesus zog umher in allen Städten und Dörfern, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium vom Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und es ist in dieser Bibel auch noch immer wieder die Rede von den Jüngern. Aber wenn man das anders liest, dann zeigt sich, dass das seine Schüler gewesen sind, also etwa auch bei solchen magischen Taten. Matthäus 10,1, und er rief seine 12 Jünger oder 12 Schüler herbei und gab ihnen Vollmacht, unreine Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Also auch diese Form einer magischen Heilkunst konnte in gewisser Weise gelernt werden. Das ist natürlich auch sehr interessant. Und jetzt bringe ich Ihnen ein Beispiel für die Art und Weise, wie nun dieser Tora-Lehrer seine eigene Interpretation mit anderen ausdiskutiert hat. Also das war ein, das wird auch wieder meine Deutung, ein diskutierender Tora-Lehrer mit seinen Schülern. Da gibt es ja die bekannte Geschichte, im Judentum wird ja immer vorgeworfen, dass es so furchtbar gesetzestreu sind, sich gar nicht um die Menschen kümmert. Dafür stehen dann vor allem die, wie gesagt, hier schlecht wegkommenden Pharisäer. Die kommen deswegen so schlecht weg, weil in der Zeit, als dieses Evangelium des Matthäus geschrieben worden ist, das konkurrierende Gruppen gewesen sind. Das ist alles so ums Jahrhundert geschrieben worden. Der Tempel lag in Trümmern. Die Priesteraristokratie war weg. Und wer ist jetzt von dem antiken Judentum noch übrig geblieben? Na, die Pharisäer und die Schriftgelehrten auf der einen Seite und die Jesus-Anhänger auf der anderen Seite. Und die haben dann natürlich, wie würden wir heute sagen, kontrovers theologisch diskutiert. Und da haben sie so ein Beispiel, Matthäus 12,1. In jenen Tagen, wie gesagt, man hat ja das bürgerliche Leben verachtet, in jenen Tagen ging Jesus am Schabbat durch die Kornfelder und seine Schüler waren hungrig und begannen Ähren zu raufen und zu essen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie ihm: Sieh her, deine Schüler tun, was am Schabbat nicht erlaubt ist. Und da sagte er zu ihnen: Habt ihr nicht gelesen, was David tat, als er hungrig war, er und seine Gefährten, wie er in das Haus Gottes hineinging und wie sie die Schaubrote aßen, die weder er noch seine Gefährten essen durften, sondern nur die Priester? Habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester im Tempel am Schabbat den Schabbat entweihen, ohne sich schuldig zu machen? Ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Hättet ihr begriffen, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer? Das ist so ein Zitat aus den Propheten. So hättet ihr die Unschuldigen nicht verurteilt. Ja, der Menschensohn, weiß man auch immer nicht, ist es jetzt der Messias oder ist das jeder Mensch? Ja, der Menschensohn ist Herr über den Schabbat. Also ich will das jetzt gar nicht beurteilen, wer an dieser Stelle Recht hat, sondern ich habe Ihnen das jetzt vorgelesen, um zu zeigen, wie da gelehrt und diskutiert wurde. Nämlich durch unterschiedliche Bezüge und Interpretationen aus der Heiligen Schrift, aus der Tora. Die Pharisäer sagen, also in Numeri steht, also man darf am Schabbat keine Ähren ausraufen. Und dann hat er eine Geschichte aus dem Buch der Könige, David hat es aber schon gemacht und dann verweist er darauf, guck doch mal auf die Priester im Tempel, die müssen am Schabbat, um das Opfer zu bringen und anderes mehr, auch arbeiten und machen sich dabei keineswegs schuldig. Also eine gewisse Diskussionskultur. Ich versuche mir das dann immer so ein bisschen klar zu machen, wie das 400 Jahre früher auch in Athen der Fall gewesen ist, was man dann bei Platon lesen kann, wie dann immer wieder solche gelehrten Gespräche geführt wurden. Aber die Didaktik von Jesus war noch eine andere. Das kennen Sie selbst auch alle noch, wenn Sie sich, sofern Sie das genossen haben, an Ihren Religionsunterricht erinnern, die vielen, vielen Gleichnisse. Ich würde das jetzt wiederum in meiner Interpretation als eine spezifische didaktische Methode interpretieren. Nochmal zurück zu Sokrates. Also Sokrates war ein Lehrer und Verunsicherer, weil er Fragen gestellt hat. Sag mal, was ist die Gerechtigkeit und was ist eigentlich gut an der Gerechtigkeit oder was ist gerecht an dem Guten, was die Leute sehr verunsichert hat. Jesus als Lehrer macht es anders. Matthäus 13. An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich so viele Menschen um ihn, dass er in ein Boot stieg und sich setzte, und das ganze Volk stand am Ufer. Und er sagte ihnen vieles in Gleichnissen. Also ein Gleichnis. Seht, der Seemann ging aus, um zu sehen, und beim Sehen fiel etliches auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde fand, und ging sogleich auf, weil die Erde nicht tief genug war. Als aber die Sonne aufging, wurde es versenkt, und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen schossen auf und erstickten es. Wieder anderes fiel auf guten Boden und brachte Frucht, das eine 100-fach, das andere 60-fach, das dritte 30-fach, immerhin, wer Ohren hat, der höre. Also, wenn man jetzt ein bisschen drüber nachdenkt, würde man sagen, was ist die Pointe dieses Gleichnisses? Es muss der richtige Boden bereitet sein, um göttliche Nachrichten, prophetische Aussagen oder Inspirationen auch richtig begreifen zu können. Da wird also nicht gesagt, wie man diesen guten Boden bereitet. 13,10, da traten die Schüler zu ihm und fragten, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Und er antwortete ihnen, euch, also den Schülern, seinen Schülern, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Himmelreiches zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird haben im Überfluss. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, dass sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören und nicht verstehen. Und dann zitiert er den Propheten Jesaja. Übergehe ich jetzt. Also wir haben hier gewissermaßen eine didaktische Diskussion. Da werden irgendwelche Gleichnisse, Parabeln erzählt, die nicht so recht verständlich sind. Die Schüler kommen, also so würde ich das paraphrasieren, warum redest du eigentlich nicht Klartext, sondern in Gleichnissen? Und dann kommt jetzt eine Antwort. Das ist, die Leute sind noch nicht so weit, sie haben es noch nicht verstanden und anderes mehr. Und dann sagt Jesus aber im Unterschied zu ihnen, selig aber sind eure Augen, weil sie sehen, und eure Ohren, weil sie hören. Denn Amen, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben sich gesehen, zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Also der Jesus, der hier gezeigt wird, das ist schon jemand mit einem ungeheuren Selbstbewusstsein, der weiß, dass er etwas Besonderes zu verkündigen hat. Aber die didaktische Methode, um die Leute, denen das Verständnis nicht gegeben ist, zu motivieren, ist das Gleichnis. Und wenn Sie mal wieder am Samstagabend Fernsehen, da gibt es dann immer nach der Tagesschau vor dem letzten Film das Wort zum Sonntag, da werden Sie sehen, dass das bis heute so eine Predigtmethode ist. Und es ist ja ganz egal, ob Sie es mit katholischen oder mit evangelischen Geistlichen zu tun haben. Da kommt dann meistens immer so eine erbauliche Geschichte aus dem Alltag, um die Leute so zum Hören zu bringen. Aber das ist hier vorgeprägt. Er kommt aber nicht immer damit durch. Matthäus 13, 53. Und es geschah, als Jesus dieses jetzt eine andere Gleichnisrede abgeschlossen hatte, dass er von dort wegzog. Und als er in seine Vaterstadt, nämlich nach Nazareth, kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge. Und da darf man davon ausgehen, dass die Lehre eine andere ist als das Reden im Gleichnis. Und das geht dann eher wie in diesem Streit mit den Pharisäern, dass man sich jetzt Schriftbeweise einander entgegenhält. Und sie waren überwältigt und sagten, woher hat er diese Weisheit und diese Kräfte? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt seine Mutter nicht Maria und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Und leben nicht alle seine Schwestern bei uns, Geschwister? Woher also hat er das alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sagte zu ihnen, nirgends gilt ein Prophet so wenig wie in seiner Vaterstadt und in seiner Familie. Und er tat dort nicht viele Wunder wegen ihres Unglaubens. Also das ist jetzt so eine Provinz-Großstadt-Geschichte, wenn Sie so wollen. Ja? Also die Leute haben sich irgendwie erinnert, aha, das ist der Jesus, der Sohn von Maria und Josef, der ist doch hier geboren worden, Nazareth, ein Provinznest. Jetzt kommt er hier in die Synagoge, schwingt große Reden. Die Leute waren überwältigt und können sich gar nicht erklären, warum dann ausgerechnet der Sohn eines Zimmermanns über so große Weisheit und Kenntnisse verfügen soll. Das ist doch bloß der Sohn und das Geschwister, der Bruder von denen. Nee, also das wollen wir nicht hören. Weswegen dann Jesus hier seiner Vaterstadt gewissermaßen die Treue aufkündigt, weil man nicht auf ihn gehört hat. Ein ganz besonderes Thema, was uns auch in pädagogischer Hinsicht interessieren kann, ist jetzt die Art und Weise, wie in den Evangelien die Kinder vorkommen. Da ist es jetzt auch interessant, sich nochmal so einer historischen Pädagogik zu bedienen und anhand dieses einen grauslichen Spruchs aus Sprüche, was war es, 14,23, wer seinem Sohn die Rute nicht erspart, tut ihm nicht wohl, habe ich zu zeigen versucht, dass es eine Tradition einer gewissermaßen schwarzen Pädagogik gibt, was sich bis ins 19. Jahrhundert fortgehalten hat mit der Ansicht, dass Kinder eigentlich Naturwesen sind, denen mit mehr oder weniger Gewalt die guten Sitten beigebracht werden sollen. Also Sprüche 14,23 setzt richtig zu, sogar noch auf den Prügel. Dann können sich so fortschrittliche Pädagogen ansehen wie Immanuel Kant im 18. Jahrhundert, Vorlesung über Pädagogik 1798, der immerhin so aufgeklärt gewesen ist, dass er gegen körperliche Strafen gewesen ist. Gegen körperliche Strafen, Sogar dann, Kant war ein alleinstehender Mann, wenn Kinder sich ungebührlich laut verhalten haben und albern wären. Also das mochte er überhaupt nicht. Aber er sagte, Strafe muss schon sein und das Beste, was man machen kann, ist dann ein Kind zu beschämen, weil das heißt auch seinen moralischen Sinn damit zu wecken. Das war damals noch gang und gäbe. Aus irgendeinem Grunde ändert sich diese Ansicht von den Kindern auch in einem Teil des protestantischen Christentums Mitte des 19. Jahrhunderts. Und zwar nicht bei allen Protestanten. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen diesen Film von Michael Haneke gesehen hat, Das Weiße Band. Hat denn jemand gesehen? Also ein glänzender Film, sehen Sie sich den mal an. Der ist auch pädagogisch wichtig über eine harte und brutale Erziehung in einem protestantischen Pfarrhaus um 1914. Und in den Filmen von Ingmar Bergman können Sie das übrigens auch sehen. Ja nun, aber es scheint so zu sein, als ob sich Mitte des 19. Jahrhunderts auch in Deutschland rumzusprechen beginnt, dass Kinder auch liebenswerte Wesen sind. Und eine wichtige Gestalt in dem Zusammenhang ist der protestantische Theologe, Philosoph und auch Pädagoge Friedrich Daniel Schleiermacher, der zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Berlin gelehrt hat. Er hat relativ spät geheiratet, hat dann mit seiner sehr viel jüngeren Frau ein Kind bekommen, das relativ früh gestorben ist, was für diesen älteren Vater eine große Tragödie gewesen ist. Aber dann hat er anlässlich dessen angefangen, darüber nachzudenken, ob es eigentlich erlaubt ist, Kindern gewissermaßen die Zukunft die Gegenwart zu nehmen, um sie für die Zukunft fit zu machen. Und sein Argument war, was hat es denn für einen Zweck, Kinder zu bestrafen und ihnen vieles vorzuenthalten, wenn doch noch nicht mal garantiert ist, dass sie überhaupt dieses Erwachsenenalter, das Erwachsenenalter erreichen werden. Und mit dieser Einsicht im Kopf werden nun auch die neutestamentlichen Schriften neu gelesen. Und da findet man nun plötzlich etwa bei Matthäus 18, Verse 1 bis 5 zunächst folgende wirklich sehr interessante Passage. In jener Stunde traten die Schüler zu Jesus und sagten, wer ist denn nun der Größte im Reich der Himmel? Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht ins Reich der Himmel kommen. Wer sich also zu den Geringen zählt wie das Kind hier, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein Kind wie dieses in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf. Eine wirklich erstaunliche Passage. Wir sind, wie gesagt, also im Römischen Reich, in der Provinz Judäa vor 2000 Jahren und haben hier eine merkwürdige, irgendwie auf den zeitlichen Kontext müsste man gucken, ob es sowas bei den Römern und Griechen auch gegeben hat, eine merkwürdige neue Auffassung. Und wie gesagt, die Religion war jüdisch damals, also eine jüdische Deutung, wie das mit den Kindern ist. Man wird von diesen Kindern immer gesagt, sie sind klein. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, was will er uns da eigentlich sagen? Soll Kind jetzt heißen, dass das die Geringen, die Unwichtigen, die Schwachen, die Armen, die Törichten, die Dummen sind, oder wie das manche Interpreten gemeint haben, dass wirklich Kinder gemeint sind, weil nämlich Kinder einen naiveren, offeneren Glauben haben, als das bei Erwachsenen der Fall ist, die schon, um es mal populär auszudrücken, viel zu verkopft sind. Das geht aus dem Text nicht hervor. Da rief er ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach: Amen, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder. Umkehrt von was? Also, sie waren ja schon arme Wanderradikale. Also, es kann jetzt nicht darum gehen, dass sie sich gewissermaßen in ihrem bürgerlichen, und er spricht zu seinen Schülern, jetzt nicht zur allgemeinen Bevölkerung, dass die wieder verbürgerlicht sind. Das kann es nicht sein. Will er sagen, ihr seid zu verkopft, ihr seid nicht gläubig genug, weil Kinder so naiv sind? Soll das heißen, nur wenn man sich also eine gewisse Naivität bewahrt, kommt man ins Reich der Himmel? Die Passage ist in dieser Hinsicht schlicht und ergreifend wirklich mehrdeutig. Es gibt dazu noch eine Doublette, die auch in dieser Zeit des 19. Jahrhunderts, wo man ein neues Verhältnis zu den Kindern gefunden hat, immer wieder zitiert worden ist. Und das ist eine, ich will nur sagen, also ich lese jetzt aus dem Matthäus-Evangelium vor, es gibt dann immer noch die beiden anderen Evangelien, also Markus und Lukas, die sogenannten synoptischen Evangelien, weil die weitestgehend gleichlautend sind. Ich halte mich jetzt nur an das eine, das finden Sie auch woanders. Also Matthäus 19, Vers 13. Dann brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflege und bete. Die Schüler aber fuhren sie an, nämlich die Leute, die die Kinder gebracht haben. Doch Jesus sprach: Lasst die Kinder und hindert sie nicht, zu mir zu kommen, denn solchen gehört das Himmelreich. Und er legte ihnen die Hände auf und ging weg von dort. Also kann man sagen, typisch ein Heiliger, dessen Segen sehr begehrt gewesen ist. Und irgendwelche Eltern kommen dann mit ihren Babys und vielleicht auch mit den kleineren Kindern, heben das zu ihm hoch, dass er die Hände auf sie legt. Und die Schüler, die ihren Meister nicht von sowas behelligt sehen wollten, fahren dann diese Eltern an. Und Jesus wiederholt das aber und sagt: Lasset die Kindlein zu mir kommen. In der etwas sentimentalischen Pädagogik des mittleren 19. Jahrhunderts ist das immer wieder ein Thema. Aber noch mal eine größere Fallhöhe zu dem, was etwa im römischen und im griechischen Bereich geschehen ist, kann man sich natürlich nicht vorstellen. Die Heiligkeit des Lebens, also von neugeborenen Babys und anderes, das war noch bei den Griechen und Römern jedenfalls bis zu einem gewissen Alter überhaupt nicht gegeben. Kinder wurden, ich habe es Ihnen schon mal erzählt, dem Pater Familias vorgelegt und der hat dann gecheckt, ob die soweit gesund sind, und wenn sie das nicht waren, also die Geschichte von Ödipus, dann waren sie eben dran. Ja, und vielleicht jetzt, wir nähern uns dem Schluss, da will ich dann nochmal auf diese Lehrgespräche zu sprechen kommen und Ihnen zu zeigen versuchen, wie sehr nun doch diese Bewegung von Jesu und seinen Wanderradikalen, die sehr viel mit diesen umherwandernden griechischen Philosophenschulen zu tun hatten. Bevor ich das jetzt nochmal erläutere, will ich auch hier nochmal fragen, ob es Einwände, Kommentare oder Nachfragen dazu gibt. Also der letzte Punkt war jetzt, wir haben in dieser 2000 Jahre alten Quelle eine erstaunliche Auskunft für eine Hochschätzung der Kindheit als Kindheit in der Antike, die man so in anderen Quellen, wenn ich das richtig verfolgt habe, das müsste man sich nochmal sehr genau ansehen, nicht findet. Ja. Na gut, dann letzter Punkt. Wir sind nochmal bei den Lehrgesprächen und ich wiederhole das nochmal, was ich gesagt habe. Das Matthäusevangelium ist nach dem, was uns die Bibelwissenschaftler sagen, geschrieben worden, nachdem der Tempel zerstört worden ist. Vielleicht muss man da nochmal einen kurzen zeitgeschichtlichen Einschub machen. Dafür haben wir eine gute historische Quelle, nämlich einen Angehörigen der jüdischen Kaste, der niedrigen Priester, der Leviten, der dann nach der Niederlage der aufständischen Judäer zu den Römern übergelaufen ist und einer der bedeutendsten Historiker der damaligen Zeit geworden ist, nämlich Flavius Josephus. Der hat ein wichtiges Buch über den jüdischen Krieg geschrieben, also über den Aufstand der Juden in Judäa gegen die römische Oberherrschaft. Und das schildert er so, dass nun also diese von mir genannten Zeloten, also die Eiferer, die gesagt haben, also wir können jetzt nur noch mit Gewalt vom römischen Joch befreien, dass die dieses Unglück heraufbeschworen haben, mit dem Ende, dass der römische Feldherr Vespasian, dann später Kaiser, und sein Sohn Titus Jerusalem belagert haben. Dabei sind viele Leute verhungert und am Ende den Tempel zerstört haben. Wenn Sie mal nach Rom kommen, gibt es da noch einen Triumphbogen, den Triumphbogen des Titus. Und da haben Sie diese berühmte Abbildung, wie im Triumphzug der Römer der siebenarmige Leuchter aus dem Tempel in Jerusalem vorbeigetragen wird, auf so einem sehr interessanten Relief. Übrigens, wenn Sie diese Geschichte interessiert, das hatte ich auch schon mal angedeutet, gibt einen deutschen Exilschriftsteller, Leon Feuchtwanger, der hat diese ganze Geschichte vom jüdischen Krieg in einen sehr schönen dreiteiligen Roman gefasst. Leon Feuchtwanger, der jüdische Krieg, kriegen Sie als Taschenbuchausgabe im Aufbau Verlag, da haben Sie die ganze Geschichte nochmal. Also jedenfalls, das Ende vom Lied ist, im Jahr 70 wird der Tempel zerstört. So, jetzt nochmal. Die Priester sind mit der Zerstörung des Tempels weg. Wer bleibt jetzt übrig? Von den Essenern wissen wir nichts mehr. Es bleiben übrig die Schriftgelehrten, die Pharisäer und die Jesus-Anhänger. Den Legenden nach haben sowohl die Jesus-Anhänger als auch die führenden Schriftgelehrten und Pharisäer Jerusalem während der Belagerung durch die Römer verlassen. Sie haben gesehen, da kommt nichts Gutes draus raus, also nichts wie weg. Der Tempel wird zerstört und dann formieren sich diese Gruppen neu. Wir werden uns jetzt im Rest der Vorlesung dieses Sommersemesters und im nächsten Semester also nicht mehr mit den Jesus-Anhängern beschäftigen, weil das wäre jetzt ein anderes Thema. Das wäre das Thema Pädagogik und Christentum, ist nicht Thema dieser Vorlesung. Thema der Vorlesung ist Pädagogik und Judentum. Und wir werden uns dann mit den Gruppen beschäftigen, die übrig geblieben sind, also die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Und vor diesem Hintergrund, weil ja diese Evangelien wahrscheinlich nach der Zerstörung geschrieben worden sind, ist jetzt auch Matthäus Kapitel 22, 34 interessant. Vorher, am Anfang von 22, streitet sich Jesus mit den Priestern, mit den Sadduzäern rum, die anders als das Judentum heute der Meinung waren, dass es kein Leben nach dem Tode gibt. Da haben sie dann heftig diskutiert. Und dann wird wieder berichtet, und die Leute, die das alles hörten, waren überwältigt von seiner Lehre. Als aber, jetzt bin ich bei 22, 34, als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich am selben Ort. Und in der Absicht, ihn auf die Probe zu stellen, fragte ihn einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer: Meister, welches Gebot ist das höchste im Gesetz? Also mal austesten. Immerhin, also auch im Zwiegespräch, auch in der Diskussion, die Sadduzäer werden widerlegt. Das ist den Pharisäern sehr sympathisch, aber ganz trauen sie dieser Figur Jesus immer noch nicht. Sie stellen ihn also auf die Probe, weil ja Gerüchte über ihn umgingen, dass er selbst glaubt, dass er der Messias ist, also was irgendwie als gotteslästerlich gab. Also, Meister, das heißt dann hier immer Rabbi, mein Lehrer, das wird jetzt für das Folgende in den nächsten Wochen dann wichtig. Also Meister, welches Gebot ist das höchste im Gesetz in der Tora? Er sagte zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist ein wörtliches Zitat aus dem 5. Buch Mose und bis heute eins der wichtigsten jüdischen Gebete. Dies ist das höchste und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da meint man ja auch immer, das wäre ganz christlich, aber es ist eben auch aus dem 4. Buch Moses, Levitikus 40, 7, 12. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also nach Matthäus ist das die Essenz der jesuanischen Lehre, Gott und den Nächsten zu lieben. Und dann stellt sich eine Merk nach Matthäus, das hat man dann später immer gesagt, naja, das waren die Judenchristen, kein Wunder, aber das ist jetzt wieder eine interessante religionshistorische Frage. Jedenfalls, das Matthäus-Evangelium stellt nun, wenn auch in feindlicher Verbundenheit, die Nähe Jesu zu den Pharisäern und den Schriftgelehrten, jedenfalls noch im ersten Jahrhundert, noch immer in Judäa da. Ich komme jetzt zum Kapitel 23. Kapitel 23, Verse 13 folgende, das lese ich Ihnen nicht vor. Es sind eine Reihe von Wehrufen, wo die Pharisäer als Heuchler und Lügner dargestellt werden. Vers 29, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr baut den Propheten Grabstätten und pflegt die Denkmäler der Gerechten und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir wären nicht mit ihnen schuldig geworden am Blut der Propheten. Damit stellt ihr euch selbst das Zeugnis aus, dass ihr die Söhne derer seid, die Propheten getötet haben. Und ihr macht das Maß eurer Väter noch voll Nattern, Schlangenbrut. Wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Also richtige Verfluchungen. Und wie Sie sich denken können, hat das später sehr viel zum kirchlichen Antijudaismus und auch zum Antisemitismus beigetragen. Aber das ist nicht die interessante Passage aus diesem Kapitel 23. Ich lese ihn jetzt nochmal zum Schluss, Verse 1 bis 8 vor. Dann redete Jesus zum Volk und zu seinen Schülern. Das ist Ihnen aufgefallen. Er redet immer auch zu seinen Schülern, nie nur zum Volk. Auf den Stuhl des Mose haben sich die Schriftgelehrten und Pharisäer gesetzt. Also haben sich gewissermaßen an Moses Stelle gesetzt, sind genauso autoritativ in der Verkündigung der Lehre. Und nun sagt Jesus, und das ist eben erstaunlich, was immer sie euch sagen, das tut. Und haltet. Nach dem, was sie tun, nach dem, was sie tun, aber richtet euch nicht. Sie reden nur, aber tun nicht danach. Also das heißt, der Inhalt der pharisäischen Lehre wird beglaubigt, aber die Leute selbst werden der Heuchelei angeklagt. Also es geht nur gegen das Verhalten der Personen, es geht nicht gegen die pharisäische Gesetzesauslegung. Und da sind nun die Neutestamentler der Meinung, dass das Teil einer, wie es dann immer heißt, kontrovers-theologischen Polemik gewesen ist, wo sich unterschiedliche Gruppen, wir sind jetzt immer noch in Judäa und im etwa um das Jahr 100, 110 unter einigen Soldatenkaisern, wo sich diese Gruppen also wechselseitig bekämpft haben. Die andere Gruppe, das waren dann die Pharisäer und die Schriftgelehrten, von denen dann die talmudischen Schriften berichten, dass einer ihrer Begründer, ein Mann namens Rabbi Yochanan ben Zakkai, sich während der römischen Belagerung Jerusalems von seinen Schülern in einem Sarg aus der von den Römern belagerten Stadt hat herausschmuggeln lassen, sich dann in das Hauptquartier des römischen Feldherrn von Vespasian hat bringen lassen und diesem Vespasian gesagt hat, also kein Interesse an weltlicher Herrschaft, mit dem Aufstand will ich nichts zu tun haben. Feldherr Kaiser Vespasian, alles, was ich von Ihnen erbitte, ist eine kleine Stadt in Galiläa, wo ich eine Schule, eine Akademie eröffnen will. Und das ist jetzt nach der rabbinisch-talmudischen Überlieferung die Urszene des rabbinischen Judentums. Ja, also soweit für heute. Das war jetzt der Versuch, Jesus als einen wandernden und diskutierenden Lehrer mit seinen Schülern, die man besser als Schüler